Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, im Südtirol, aber selbstverständlich auch in allen anderen nicht deutschsprachigen Ländern und Gebieten, in denen Sie uns zuschauen. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich begrüße Sie jetzt zur weltexklusiven Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland am Samstag, dem 7. Juni 2025. Doch zuerst gibt's ein fettes Mea Culpa. Ich habe gestern mich im regulären Daily vergaloppiert, eine gewissermaßen eigene köppelsche Zeitrechnung angewendet, die dann darüber hinaus auch noch falsch war. Ich sagte nämlich, um Himmels Willen, Asche auf mein Haupt, ich sagte, vor exakt 80 Jahren, am 6. Juni 1944, sei der D-Day gewesen. Aber die Mathematik-Scharfschützen unter Ihnen haben es natürlich sofort gemerkt. Das sind 81 Jahre und nicht 80 Jahre, wie ich gestern mich verirrend im Labyrinth der Weltkriegsjubiläen sozusagen irrtümlich da verbreitet habe. Bitte entschuldigen Sie diese Fehlinformation. Und auch etwas Zweites, was ich sagte, ist nicht präzise. Es ging da um diesen NZZ-Artikel, diesen unmöglichen Artikel, in dem der Autor geschrieben hat, mit Blick auf die Geheimdienstattacken jetzt der Ukrainer, was da alles so zusammengekommen ist in den letzten Jahren, ausgehend jetzt natürlich von diesem brandgefährlichen Drohnenangriff auf die nukleare Infrastruktur der russischen Streitkräfte. Also er hat da die atomwaffenfähigen Flugzeuge angegriffen. Das wird im Allgemeinen bejubelt. Ich halte das für etwas Hochgefährliches. Und in diesem Zusammenhang hat die NZZ gleichsam eine Würdigung dieser geheimdienstlichen Anschläge geschrieben, kommentiert. Unter anderem mit zwei Beispielen, die also aus meiner Sicht haarsträubend sind und die mich regelrecht in eine Art inneren Aufruhr versetzt haben. Nämlich haben sie geschrieben, dass der damalige Mordanschlag, der Bombenanschlag auf den russischen Schriftsteller und ja, möglicherweise auch Propagandisten der russischen Regierung, Alexander Dugin, diesem Anschlag ist dann übrigens seine Tochter, 29-jährig, zum Opfer gefallen. Tragisch, also ein Fehlschlag. Aber eben dieser Dugin, der Schriftsteller, sei ein plausibles Ziel dieser geheimdienstlichen Mordattacke gewesen, eben weil er ein Propagandist des russischen Regimes sei, mit anderen Worten Dinge schreibe, die halt der NZZ nicht so sehr passen. Da wird ein Mordanschlag auf einen Schriftsteller gerechtfertigt und im gleichen Atemzug dann auch die Ermordung eines Journalisten und Bloggers, dem die NZZ vorwirft, er sei halt ein Kriegshetzer, der unglaubliche Brutalitäten gefordert habe, angeblich gegenüber der ukrainischen Bevölkerung. So mit anderen Worten, ja, der ist ja selber schuld, wenn er dann selber in die Luft gesprengt wird. Das sind schon Abgründe, die sich da öffnen. Das ist die Vehemenz, das ist die Militanz der Schreibtischtäter, die hier zutage tritt. Und als jemand, der im Geschichtsstudium die Weimarer Republik und dann auch die beginnende nationalsozialistische Zeit erforscht hat, ist mir da in den Sinn gekommen, wie damals im Nazi-Deutschland die Mordanschläge der Nationalsozialisten gegen die Führung der damaligen SA, also der Röhmputsch, da wurden ja auch Nazi-Offiziere aus eben diesen SA-Kreisen, die wurden da umgebracht, erschossen, abgestochen, was auch immer, massakriert. Und das ist ja dann von höchster Stelle, auch von namhaften Juristen, gerechtfertigt worden. Und wir sind hier also in der heutigen Zeit wieder an einem Punkt, wo bürgerliche Publikationen politische Mordanschläge von Geheimdiensten auf missliebige, jetzt nicht einmal Generäle oder Armeeangehörige oder Paramilitärangehörige rechtfertigen, sondern es werden sogar Ermordungen, politische Morde an Schriftstellern und Journalisten gerechtfertigt in einer Schweizer Zeitung mit großer Tradition. Und das hat mich in einen Zustand innerer Aufruhr versetzt und deshalb habe ich Ihnen etwas Falsches gesagt. Der Autor dieses Artikels war nämlich nicht der Auslandschef, sondern der Vizechef, der stellvertretende Ressortleiter des Auslands, Andreas Rüesch. Und wirklich bemerkenswert, in was für einer Verrohung und vielleicht eben auch Verblödung, in einer Putin-Verblödung sich unsere Medien befinden, weil man sich dermaßen in die Dämonisierung hineingesteigert hat, merkt man gar nicht oder man ermächtigt sich geradezu, eigene Schandtaten nicht nur zu begehen, sondern eben sie auch publizistisch, bengalisch zu beleuchten oder zu rechtfertigen, wie in diesem Fall. Aber eben, verzeihen Sie auch hier, die fehlerhafte Information, nicht der Ressortleiter, der stellvertretende Ressortleiter war der Autor. Was sind die Nachrichten, was beschäftigt auch in unserer Zeitung, in unserer Ausgabe? Ja, Gott sei Dank haben wir den amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Und wenn ich sage, Gott sei Dank haben wir Trump, dann sage ich das nicht deshalb, weil ich wüsste, wie alles herauskommt, was er macht, oder sicher wäre, dass alle seine Maßnahmen und Anordnungen von Erfolg gekrönt sein werden. Nein, das nicht, aber in einem Punkt hat Trump meine uneingeschränkte Zustimmung und da bin ich gottenfroh, dass wir diesen Politiker durch die amerikanischen Wahlen jetzt in einer ganz entscheidenden Schlüsselposition haben, denn Donald Trump hat diesen gordischen Knoten zerschlagen, er hat das Tabu weggeräumt und die Diplomatie mit Russland wieder zurückgebracht. Das war ja das große Dogma der letzten Jahre, dass man uns eingeredet hat von Seiten Washingtons, von Seiten Brüssels, von Seiten Berlins, von Paris. Mit Putin reden hat überhaupt keinen Sinn. Mit dem darf man nicht reden. Der ist so abgrundtief böse. Also wieder dieses Putin-Verblödungssyndrom, diese Verteufelung, diese Moralisierung, bei der man sich selber natürlich den Status eines Heiligen zubilligt, bescheinigt. Also quasi dann die aus der Moralisierung abgeleitete Gesprächs- und Diplomatieverweigerung verheerend natürlich auch für diesen Krieg, denn man kann Russland, die Atommacht, militärisch nicht besiegen, es sei denn, man ist bereit, einen Atomkrieg vom Zaum zu brechen. Und darum kritisiere ich auch den Präsidenten Zelensky jetzt für seine sinnlose Attacke gegen diese Bomber, gegen diese Nuklearbomber der Russen. Das erhöht einfach nur die Eskalationsgefahr. Das führt dazu, dass die Russen sich da noch stärker bedroht sehen. Und das ist dann eben der ganz gefährliche Moment, wenn eine Großmacht und vor allem eine Atommacht das Gefühl hat, sie sei da in die Ecke gedrängt. Ich meine, da muss man sich wirklich so Sorgen machen, dass eben in so einem Moment der Bedrängnis eine Atommacht tatsächlich auch Gebrauch macht von ihren Atomwaffen. Und wir haben es ja hier mit der völlig absonderlichen, innerlich widersprüchlichen Situation zu tun, dass die gleichen Leute, die uns den ganzen Tag über erzählen, Putin sei der gefährlichste Hitler der Neuzeit, eine Mischung aus Stalin, Genghis Khan und eben Hitler, ein brandgefährlicher, skrupelloser Killer, die gleichen Leute sagen, ja, aber eine Atomwaffe, das wird er nie einsetzen. Also der gefährlichste Politiker auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, nein, selbstverständlich wird er keinesfalls diese Atomwaffen einsetzen. Merken Sie etwas? Das eine passt mit dem anderen überhaupt nicht zusammen. Und da sehen Sie das ganze kognitive Durcheinander, das strategische Analphabetentum, das wir haben in der Politik, aber leider eben auch in den Medien. Und das ist die Situation, die jetzt natürlich ganz massiv zu denken gibt. Und wenn man immer nur noch mehr die Zuspitzung sucht, die Konfrontation, wenn man jetzt jubelt, dass da die Ukrainer die Russen in Schwierigkeiten gebracht haben, ja, dann jubelt man im Grunde einer Zuspitzung entgegen, an deren Endpunkt der Einsatz von Atomwaffen stehen könnte. Und das ist immer wieder zu bedenken und in Erinnerung zu behalten. Und deshalb lobe ich die Bestrebungen und Bemühungen des amerikanischen Präsidenten, hier Frieden zu schließen. Und ich verbiete mir da jeden Zynismus, meine Damen und Herren. Es gibt ja einige, die mir auch schreiben und sagen, ja, das sei absolut witzlos, das bringe nichts. Nein, die Russen haben einfach relevante Sicherheitsinteressen, die es zu berücksichtigen gilt, um einen stabilen Frieden zu erreichen. Nicht nur die russischen, auch die ukrainischen Interessen sind zu berücksichtigen, selbstverständlich, aber eben auch die russischen, das heißt die eigentliche Kriegsursache. Und Donald Trump, der US-Präsident, hat schon mehrfach dokumentiert und gesagt, dass er diese Einschätzung teilt und deshalb ist er ein Hoffnungsträger in dieser Situation. Allein und in herausragender Art und Weise schon deshalb, weil er das tut, was man schon längst hätte tun müssen, nämlich diplomatisch wieder mit Putin zu sprechen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch in den Nachrichten jetzt allgemein. Er ist dabei auch mit der chinesischen Seite zu sprechen. Er hat telefoniert mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und da hat man sich geeinigt, eine neue Runde an Handelsgesprächen einzuläuten. Das lässt vermuten, zumindest die These, als nicht völlig unberechtigt erscheinen, dass eben Donald Trump jemand ist, dem es nicht auf die Konfrontation ankommt, sondern die Konfrontation ist nur ein Mittel zum Zweck und der Zweck ist da, einen Deal zu finden, eine Einigung, einen Kompromiss, aber natürlich einen Kompromiss, der auch im Interesse der Amerikaner ist, den er als Erfolg verkaufen kann für seine Seite. Aber das ist Verhandlungstaktik und das ist nicht die Essenz. Und all die, die jetzt über Trump herfallen, von denen habe ich nichts gehört, dass sie diesen Diplomatie- und Gesprächsverweigerern irgendeinen auch nur hingehauchten, leisesten Kritikpunkt davor geworfen hätten. Ganz im Gegenteil, aber bei Trump sind sie fast von morgen bis abends beschäftigt, das in Grund und Boden zu reden. Und diese Gespräche mit China, auch die Auseinandersetzung, die Donald Trump jetzt, die Schlammschlacht mit Elon Musk hat, wobei sich Elon Musk hier sehr stark von einer beleidigten Seite zeigt, jetzt, dass er auch Trump noch in den Zusammenhang dieses Epstein-Skandals hineinkatapultiert, da würde ich ganz große Fragezeichen setzen. Ich habe diese Dokumentationen mir damals auch angeschaut und das ist so eine Affäre, die auch Projektionsfläche von allen möglichen politischen Abrechnungen ist, aber da hat er gar nichts Neues jetzt kundgetan, der Elon Musk. Er demontiert sich da meines Erachtens eher selber, wenn er jetzt in diese Niederungen hier absteigt und den amerikanischen Präsidenten da gleichsam zur Abwahl empfiehlt und eine neue Partei gründen will. Ich meine, das ist ja absurd. Bis vor kurzem hat hat Elon Musk den amerikanischen Präsidenten Trump ja noch unterstützt und ihn auch finanziell, aber auch ideell da ganz massiv ihm Support geleistet während des Wahlkampfs. Elegant dann wiederum und auch etwas maliziös, wie Trump am Rande des Besuchs des deutschen Bundeskanzlers Elon Musk vorgeführt hat, hat gesagt, ja, der kritisiert jetzt da mein Steuergesetz und so, aber er war eigentlich immer dafür bis zu dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, wir werden die Subventionen für Elektrofahrzeuge abschaffen. Aber das müsste man ja verstehen, denn da habe Elon Musk geschäftliche Interessen. Also diese Schlammschlacht und die Gespräche mit Xi Jinping dominieren in Washington die Agenda. Und jetzt sind wir bei Deutschland. Das war ja auch interessant und fast etwas amüsant. Jetzt haben wir in den letzten Tagen und Wochen ja sehr viel lesen können. Vorschauen, Analysen, Ratschläge für den deutschen Bundeskanzler Merz, was er da unbedingt machen müsse. Und man befürchtete eine Kollision, einen Zusammenstoß da zwischen Merz und Trump im Weißen Haus, quasi einen Zelensky-Moment. Und die Zeitungen, die Journalisten haben sich da gleichsam die Finger wund geschrieben. Jetzt hat also dieser Besuch stattgefunden. Rund eine Stunde oder so etwas haben die beiden Zeit verbracht. Und das war ja hochinteressant, wenn man sich das anschaut. Friedrich Merz, der deutsche Bundeskanzler, hat ja im Grunde eigentlich gar nichts sagen können. Dann noch ein paar Bemerkungen am Schluss. Ja, man müsse die Ukraine unterstützen etc. Er hat ein cleveres Geschenk überreicht. Er hat das gut gemacht, in dem Sinn, dass er sich da zurückgehalten hat, nicht geschulmeistert hat. Er hat zugehört. Und was man gesehen hat, ist natürlich, dass diese ganze Erwartung, die jetzt vielleicht auch die deutschen Medien an diesen Besuch gerichtet haben, so als ob Friedrich Merz der wichtigste Politiker der Welt wäre, der jetzt da im Weißen Haus empfangen wird und gewissermaßen die Huldigungen da des US-Präsidenten entnehmen kann. Nein, man hat etwas anderes gesehen. Man hat gesehen, dass eben Deutschland keine Großmacht mehr ist. Und ich habe mit deutschen Freunden gesprochen und die haben da fast ein bisschen Bedauern, Phantomschmerz erkennen lassen. Aber ich habe als Schweizer eine ganz andere Auffassung. Ich sage, das ist doch großartig. Das ist doch großartig, was sich hier gezeigt hat, dass eben Deutschland keine Großmacht, kein politischer Big Player mehr ist. Und das hat doch etwas Befreiendes. Ich meine, die Schweiz wollte bis 1515 auch eine europäische Großmacht sein. Und nach ihrer militärischen Niederlage in Marignano haben wir mit dem abgerechnet, haben wir das abgelegt und im Grunde hat dann die Erfolgsgeschichte der Schweiz erst so richtig begonnen. Also man möchte den deutschen Politikern diese Ritterrüstung, in die sie sich zwangsläufig immer wieder hineinbegeben, dieses Goliath-Syndrom, unter denen sie leiden, das möchte man ihnen wegtherapieren. Und Trump hat das im Grunde gemacht, er hat es vorgeführt. Und jetzt darf man aber nicht in die Falle tappen, dass man trotzdem jemand sein möchte. Wir müssen doch eine Großmacht sein. Und der zweite Schmunzler war, also nehmen Sie das als eine großartige Chance. Deutschland muss nicht mehr politische Großmacht sein. Sie können sich jetzt auf andere Dinge konzentrieren. Wohlstand, Bildung, das schönste Land mit der besten Infrastruktur, geordnete Verhältnisse an den Schulen, geordnete Verhältnisse an den Grenzen, in der Migration. Es gibt ja genügend Aufgaben. Man muss ja nicht in der Außenpolitik da auch noch mitmischen wollen, so als eingebildeter Pseudoriese oder als Riesenzwerg, der ja im Grunde doch nichts zu melden hat. Also großartig, dass die Deutschen nicht mehr groß sein müssen. Gerne Großpolitiker, die haben wir sowieso zu viel. Die deutschen Politiker müssten gerne klein sein. Sie müssten Freude haben an diesem zurückgestuften Status. Aber ich bin nicht sicher, ob man sich in dieser neuen Rolle zurechtfindet oder zurechtfinden will. Und eben der zweite Schmunzler war dann, dass Friedrich Merz auf Fox TV gesagt hat, also wir verbieten uns jegliche Einmischung beim Thema AfD und Meinungsäußerungsfreiheit. Und gleichzeitig hat Außenminister Wadepool den Israeli wieder die Leviten gelesen, Völkerrechtsbruch vorgeworfen und so weiter und so weiter. Also die Deutschen halten sich ja auch nicht unbedingt daran, die Politiker keine Ratschläge abzugeben und sich nicht einzumischen in auswärtige Angelegenheiten. Aber wehe, wenn man sich dann in deutsche Angelegenheiten einmischt, das geht natürlich überhaupt nicht. Dann habe ich eine Meldung empfangen. Und zwar, ich glaube, ich muss mir das jetzt kurz heraussuchen, in Rheinland-Pfalz im Landtag. Da sind interessante Dinge am Laufen, unheimliche Dinge, haarsträubende Dinge, könnte man sagen. Nämlich dort versucht die SPD im Landtag, den Abgeordneten der AfD und ihren Mitarbeitern die ihnen gesetzlich zustehenden finanziellen Leistungen vorzuenthalten. Also man versucht hier den Geldhahn, den öffentlichen Geldhahn, von dem man selber profitiert, den alle anderen Parteien in Anspruch nehmen, den versucht man gegenüber der AfD zuzudrehen. Und diese Geldmaschine, das ist ja vermutlich sowieso etwas Fragwürdiges, dass da diese Parteien, die Establishment-Parteien, sich aufgebaut haben über die Jahre. Aber eben jetzt kommt da eine neue demokratisch legitimierte Kraft, die AfD. Aber die darf natürlich nicht von dieser exklusiven Establishment-Geldquelle profitieren können. Und jetzt gibt's da einen Rundbrief für SPD-Mitglieder von Rheinland-Pfalz. Ich kann das kurz vorlesen. Verfassungsfeinden den Geldhahn zudrehen. Der Kerngedanke hinter dem Gesetz, also da gibt's jetzt ein Gesetz, das vorgebracht wird, ist der Schutz des Parlaments als Herzkammer der Demokratie. Mit diesen Worten haben unser parlamentarischer Geschäftsführer Martin Haller und die parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP einen Gesetzentwurf kommentiert, den wir gemeinsam als demokratische Fraktionen in den Landtag Rheinland-Pfalz einbringen. Worum geht es bei diesem Fraktions- und Abgeordnetengesetz? Hauptsächlich darum, dass Mitarbeitende von Landtagsfraktionen oder Landtagsabgeordneten von einer staatlichen Finanzierung ausgeschlossen werden können, wenn sie erwiesen verfassungsfeindlich sind. Dazu wird die parlamentsspezifische Zuverlässigkeit der Personen in Zusammenarbeit mit dem Bundeszentralregister, Auskünften beim Landeskriminalamt und der Verfassungsschutzbehörde Rheinland-Pfalz überprüft. Eine Beschäftigung im Parlament, im Herzen unserer Demokratie, ist mit verfassungsfeindlichen Bestrebungen unvereinbar. Verfassungsfeindliche Personen dürfen in diesem Kontext nicht vom Staat finanziert werden. Wir sind als Fraktionen, als der demokratischen Mitte fest entschlossen, diese Möglichkeit zur Bekämpfung von Extremismus als erstes Parlament in Deutschland entschlossen und konsequent zu nutzen, betonte Haller. Ich meine, das ist ja schon ein dicker Hund, das ist allerhand, dass man gewählten, demokratisch gewählten Abgeordneten, deren ihren Mitarbeitern die ihnen zustehenden Gesetzmittel, finanzielle Mittel einfach streichen möchte. Zutiefst undemokratisch, natürlich. Und interessant auch die Wortwahl. An ihren Wörtern könnt ihr sie erkennen. Das Parlament wird hier als Herzkammer der Demokratie bezeichnet. Das ist ja noch eine interessante Formulierung. Also die, das Parlament ist sozusagen das absolut zentrale und lebenserhaltende Organ der Demokratie. Ich würde jetzt hier als Schweizer entgegenhalten, ja, was heißt denn eigentlich Demokratie? Demokratie heißt Volksherrschaft, Demos und Kratos, Kratie, Demokratie, Volksherrschaft. Der Demos ist das Volk und das Volk herrscht, nicht der vom Volk beauftragte Parlamentarier. Der hat sein Mandat vom Volk. Das heißt, die eigentliche Herzkammer, das eigentliche Fundament der Demokratie ist das Volk, ist die Bevölkerung, das sind die Wähler. Und wenn die Wähler sagen, wir schicken in relevanter Größe Abgeordnete in ein Parlament, ja, dann ist das zu respektieren. Und sie können nicht ein Parlament gegen das Volk machen, eine Demokratie gegen den Demos, das geht nicht, aber das versucht man in Deutschland anzustrengen, und diese Vorgänge da in Rheinland-Pfalz, die dokumentieren das, und ich kann Ihnen als Schweizer sagen, bei aller Zurückhaltung, wir dürfen uns ja nicht mehr in innerdeutsche Angelegenheiten einmischen, obwohl übrigens der deutsche Botschafter Herr Flügger, der jetzt abgetreten ist im Bett, der hat sich laufend in innenpolitische Themen der Schweiz eingemischt. Übrigens auch der frühere Bundespräsident Joachim Gauck, wenn der auf Staatsbesuch war in der Schweiz, hat er uns immer auch etwas da die Leviten ebenfalls gelesen zu Themen des Zweiten Weltkriegs. Also hier die Herzkammer der Demokratie. Ja, die Demokratie, das ist das Volk, das ist die Volksherrschaft. Aber eben solche wesentlichen, fundamentalen Dinge sind offenbar nicht mehr selbstverständlich in der deutschen Demokratie, wo viele Leute von Demokratie reden, aber dann vor allem sich selber meinen und gar nicht unbedingt zu wissen scheinen, was Demokratie eigentlich ist. Und da können wir ja als Schweizer vielleicht einen sinnvollen Beitrag leisten. Jetzt zur E-Paper-Ausgabe. Hier eine ausgedruckte Titelblatt-Variante mit Präsident Zelensky vorne drauf. Und die Weltwoche ist ja die einzige Zeitung weit und breit, in der Sie auch mal etwas Kritisches über die Ukraine und ihren Präsidenten lesen können. Und in dieser Titelgeschichte, in diesem Kommentar, in dieser Einordnung habe ich Stellung genommen zu den Drohnenattacken auf diese Nuklearabschreckungsinfrastruktur Russlands. Ich halte diesen Drohnenangriff mit westlichen Geheimdiensten unterstützt für hochgradig gefährlich und fahrlässig verantwortungslos. Die Eskalationsgefahr des Krieges ist gewaltig. Man hat am Anfang sich große Sorgen machen müssen. Es war gespenstische Stille in Moskau. Mittlerweile haben Putin und Trump wieder miteinander telefoniert. Das ist eine gute Nachricht. Ich habe das ja eingangs geschildert, dass hier die diplomatischen Kanäle wieder laufen. Das heißt, man versucht auch diesen Krieg irgendwo einzuhegen, im Gespräch zu bleiben und dann schlussendlich einen Frieden zu finden. Aber der muss eben auch für die Russen stimmen, und die Russen gewinnen diesen Krieg. Und mit diesem Anschlag, das ist meine Beurteilung und die von Militärexperten, auf deren Urteil ich einiges gebe, die sagen, die Ukraine kann diesen Krieg militärisch nicht gewinnen, aber sie kann natürlich die Situation noch in die Luft fliegen lassen. Und wenn es der ukrainische Präsident ermächtigt von seinen westlichen Sponsoren, ja, du hast da keine Reichweitenbeschränkungen mehr. Wenn der jetzt also, frech wie er ist, eingreift, gewaltsam, mit Bomben, mit Drohnen, ins nukleare Gleichgewicht des Schreckens, denn das ist hier die Absicht, also er hat diese atomwaffenfähigen Nuklearflugzeuge, diese Atombomber hat er ins Visier genommen und einige davon offenbar zerstören können, dann geht er in die Herzkammer, um bei diesem Wort zu bleiben, in die Herzkammer der russischen Sicherheit, nämlich des nuklearen Gleichgewichts mit dem Westen. Und wenn du dort hineinsteigst, dann bist du in Teufels Küche. Und die Russen werden hier zurückschlagen, sie werden zurückschlagen müssen. Ich habe das in Moskau in vielen Gesprächen jetzt in Erfahrung gebracht. Wenn man also glaubt, hier sozusagen die Russen zum Einlenken zu bringen, das wird nur verhärten, das wird nur brutalisieren, das wird es nur schlimmer machen. Und ich werde den Verdacht nicht los, dass Zelensky es genau darauf anlegt. Brandgefährlich, merken denn seine westlichen Sponsoren nicht, dass hier jemand sie in seinen Weltenbrand hineinziehen möchte. Das ist die Motivation. Aber man muss auch etwas sagen. Zelensky zu kritisieren ist das eine. Aber wenn man Zelensky kritisiert, dann muss man natürlich auch all jene Politiker kritisieren im Westen und auch die Medien, die ihn auf diesen Podest, auf diesen Status hochgehoben haben, die ihm diesen Heiligenschein als Vorkämpfer der westlichen Zivilisation und der Demokratie verpasst haben, was lächerlich ist für einen Präsidenten, der sich nicht wiederwählen lässt und der auch keine Opposition mehr duldet im eigenen Land. Das ist doch keine Demokratie, für die er steht. Er steht vielleicht für irgendetwas anderes, aber sicher nicht für das, was wir mit dem Begriff Demokratie in Verbindung bringen. Und diese Gedanken, diese Beurteilungen, und mir macht das Sorgen, mir bereitet das ein großes Unbehagen, vor allem auch die Leichtfertigkeit und diese Jubelallüre jetzt da im Westen. Ja, großartig, wie es da diesen Russen gezeigt hat. Die merken gar nicht, dass es gefährlicher wird, wenn man eine Atommacht in Bedrängnis bringt, weil man eben eine Atommacht militärisch nicht besiegen kann. Je schwieriger die Lage der Atommacht ist, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben diese Totschlägerwaffe der Nuklearbomben, der Raketen etc., dass sie die dann einsetzt. Und das kann es doch nicht sein wegen der Ukraine, wenn zwei ehemalige Sowjetrepubliken miteinander über Kreuz liegen und die Amerikaner noch glauben, da mit ihrer NATO-Osterweiterung reinfunken zu wollen. Das ist doch absurd. Und wenn dann immer wieder behauptet wird, Russland wolle ganz Europa erobern, das ist doch nicht im Interesse. Warum sollen die Russen das tun? Und können sie das überhaupt? Angesichts der ja nicht so berauschenden Stärke ihrer Armee, also die strategischen Überlegungen im Westen nach wie vor in Deutschland, und sie verhärten sich. Wir sehen das ja, Sanktionspakete etc., da muss man dagegenhalten. Ich weiß, es gibt auch Leute, die schlagen mir das um die Ohren und sagen, das ist ja eine Rechtfertigung von Putin, das ist doch dummes Zeug, das ist doch keine Rechtfertigung. Es geht nicht darum, Putin zu verherrlichen oder zu verehren oder hochzuschreiben. Aber nur weil man jemanden nicht dämonisiert, heißt das ja noch lange nicht, dass man ihn hochjubelt. Ich sage, wir müssen doch verantwortungsethisch daran arbeiten, aus meiner Sicht, diesen Krieg zu beenden. Und wenn man immer noch mehr Bomben und immer noch mehr Waffen und immer noch mehr Öl ins Feuer gießt, ja, das ist, dann werden sie den Krieg nicht beenden. Dann werden sie erst dann beenden, wenn eine Seite nicht mehr am Boden steht. Aber ich sage, ihnen, die Russen sind da am längeren Hebel mit ihren Atomwaffen. Und wenn die so weitermachen, diese Schlafwandler, die schon bei der Klimapolitik und bei Corona versagt haben, wenn diese Schlafwandler so weitermachen, ja, dann schlafwandeln wir noch in einen dritten Weltkrieg in Europa. Und der wird dann aber in Europa ausgefochten und nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Also das sind die Themen, das ist etwas, die Sichtweise, die ich Ihnen hier offeriere, jetzt zumindest in meinem Artikel, um da einen anderen Blick und ein vielleicht auch anderes Problembewusstsein hervorzurufen. Und seien Sie versichert, wenn ich Ihnen sage, ich hoffe, dass ich mit allem, was ich schreibe, Unrecht habe. Und ich hoffe, dass ich mich irre, dass es nicht so gefährlich ist, wie ich glaube, dass die Eskalationsgefahr nicht so gigantisch ist, dass Putin noch viel rationaler und auch überlegter handelt, als man ihm das eigentlich zutraut, dass er sich da eben nicht in dieser Art und Weise provozieren lässt, dass es also am Ende gut herauskommt und auch die Amerikaner mit ihren Friedensbestrebungen Erfolg haben werden. Aber eine Garantie haben wir nicht. Und man muss immer in diesen Dingen auch den Worst Case mitbedenken und nicht diese Schönwetter-Szenarien, die bei uns in den Medien und in der Politik kursieren. Meine Damen und Herren, das war's von dieser Vorschau. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Schreiben Sie mir, Sie merken, ich bin hier engagiert unterwegs in der Diskussion und ich nehme nicht in Anspruch für mich, da die absolute Wahrheit zu verkünden. Deshalb bedanke ich mich auch für Widerspruch, für andere Sichtweisen, für andere Argumente, die ich dann in der nächsten Woche selbstverständlich auch vortragen kann. Bis dann, alles Gute und Frankfurt, 16. Juni, Montag, ist bereits ausverkauft. Also vielen herzlichen Dank, ich freue mich sehr. Mein Vortrag in Frankfurt, in Hessen, Frankfurt am Main, das wird eine tolle Sache. Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa, ein Abend im Geist der Meinungsvielfalt à la Weltwoche. Schön, wenn ich Sie da treffen darf und seien Sie auch da mit Garantie versichert, wir werden weitere Vorträge und Auftritte haben, um mit unseren Lesern und mit Ihnen, vielleicht auch zukünftigen Lesern und Abonnenten, ins Gespräch zu kommen. Jetzt aber habe ich geschlossen. Merci vielmal, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich melde mich zurück.